Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen: Jordaniens König Abdullah beim Papst. IOR, das Institut bleibt. Papstpredigt: Barmherzigkeit bedeutet Liebkosung Gottes. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Der jordanische König Abdullah II. Ist am Montagnachmittag mit Papst Franziskus im Vatikan zusammengetroffen. Es ist die erste Begegnung des haschimitischen Monarchen mit Papst Franziskus. Die Audienz im vatikanischen Gästehaus Santa Marta findet 7 Wochen vor der Heiliglandreise von Franziskus statt.
Der Papst und der König tranken Tee zusammen und sie sprachen etwa 40 Minuten in einem herzlichen, informellen Klima, wie ein Vatikan-Statement erläutert. In Abdullahs Begleitung war Prinz Ghazi bin Mohammed, der sich im christlich-muslimischen Gespräch engagiert. Dementsprechend war laut Vatikan der gemeinsame Einsatz für Frieden und dieser interreligiöse Dialog ein wichtiges Thema. Außerdem ging es in der Unterredung um die bevorstehende Reise des Papstes ins Heilige Land. Abdullah erklärte dem Papst, wie sich die jordanische Bevölkerung auf den Besuch vorbereite. Der König und sein Gefolge sprachen auch kurz mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Um 16.45 Uhr, so notiert das Vatikan-Statement, verließen die illustren Gäste den Vatikan. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Das IOR, bekannt unter dem Namen Vatikanbank, wird weiterhin spezialisierte finanzielle Dienste für die weltweite Kirche leisten. Papst Franziskus hat einen entsprechenden Antrag genehmigt. Das gab der Vatikan an diesem Montag bekannt. In der Vergangenheit war immer wieder über die Zukunft des Instituts spekuliert worden. Derzeit durchläuft es einen ausführlichen Revisionsprozess. Mit der Bekanntmachung von diesem Montag sind Spekulationen über eine mögliche Auflösung des Institutes hinfällig.
Die Arbeit des IOR wird vom Vatikan mit Hilfe für den Heiligen Vater und für die ihn unterstützenden Institutionen angegeben. Damit wird der Kreis von möglichen Aktivitäten enger beschrieben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Der Antrag wurde gemeinsam von allen beteiligten Gremien gestellt, der Päpstlichen Kommission für das IOR, der Päpstlichen Kommission für die Organisation der ökonomischen und administrativen Angelegenheiten, der Kardinalskommission des IOR, der unter anderem der Wiener Kardinal Christoph Schönborn angehört, und dem Aufsichtsrat des IOR. Kardinal George Pell, Präsident des Wirtschaftssekretariates, hatte diesen Antrag dem Papst vorgelegt. Damit wird der Auftrag des Finanzinstitutes bestätigt, so der Vatikan. Genaueres werde in der kommenden Zeit in Zusammenarbeit zwischen dem neuen Finanzsekretariat des Vatikan unter Leitung von Kardinal Pell und dem IOR-Aufsichtsrat unter Leitung von Ernst von Freiberg ausgearbeitet. Das IOR soll in die neuen Finanzstrukturen des Vatikan eingepasst werden. Zugleich werde die Vatikanbank ihre Anstrengungen zur Anpassung an internationale Transparenzstandards fortsetzen, betont das Statement. Das Institut werde weiterhin unter die vatikanische Finanzaufsicht fallen, dank der in den vergangenen Monaten viele Fortschritte im Abschluss von bilateralen Verträgen zur Prävention von Geldwäsche gemacht wurden. Diese Entwicklung wird sich also fortsetzen. Eine strenge Aufsicht und eine Verbesserung im Bereich Compliance, Transparenz und bei allen Tätigkeiten, wie sie 2012 begonnen und 2013 noch einmal beschleunigt wurden, seien wesentlich für die Zukunft des Instituts, betonte Kardinal George Pell laut dem Vatikan-Statement. Pater Bernd Hagenkort für Radio Vatikan.
Die Kurznachrichten mit Nina Özelt.
Syrien. Jesuitenpater Franz van der Lugt ist am Montagmorgen in der syrischen Enklave Homs von Unbekannten getötet worden. Wie die zuständige Ordensprovinz bestätigt, sind 2 Bewaffnete gegen 8 Uhr morgens in seine Wohnung eingedrungen, haben den 75-Jährigen zuerst geschlagen und dann mit Kopfschüssen getötet. Das gab Vatikansprecher Pater Federico Lombardi am Montagnachmittag bekannt. Der niederländische Jesuit, der seit 1964 in Syrien als Seelsorger und Psychotherapeut wirkte, starb im Stadtviertel Bustan al-Divan, in dem er sich bis zuletzt für Verständigung unter den Menschen und Lebensmittelhilfen für die von syrischen Regierungstruppen eingeschlossenen Einwohner der Altstadt kümmerte. Die Motive der Täter sind vorerst unklar. Vatikan. Das Evangelium soll in Tansania überall verkündet werden. Dazu bedarf es Bischöfe, die in ständiger Mission seien. Das betonte der Papst an diesem Montagvormittag gegenüber Bischöfe aus Tansania, die anlässlich ihres Adlimina-Besuchs im Vatikan waren. In seinem vom Vatikan veröffentlichten Beitrag geht Franziskus auch auf die Bedeutung der Vergangenheit und Respekt der eigenen Kultur ein. Ausdrücklich würdigte er die ersten Missionare, die die frohe Botschaft nach Tansania brachten. Papst Franziskus hat sich bei den Organisatoren des Weltjugendtages von Rio vom vergangenen Jahres nochmals bedankt. An diesem Montag traf er die Delegation aus Brasilien im Vatikan. Ihnen sagte er wörtlich: Ich habe festgestellt, dass die Cariothas, die Bewohner Rios, Diebe sind. Ja, Diebe. Sie haben nämlich mein Herz gestohlen. Er hoffe, dass die unvergesslichen Tage von Rio auch konkrete Früchte für die Glaubensgemeinschaft in Brasilien bringen werde. Im vergangenen Sommer fand der Weltjugendtag in der brasilianischen Metropole statt. Das nächste große Treffen ist 2016 in Krakau.
Die göttliche Barmherzigkeit ist ein großes Licht der Liebe und der Zärtlichkeit. Das sagte der Papst an diesem Montagmorgen bei der Messe in der Casa Santa Marta. Das Thema Barmherzigkeit durchzog seine ganze Predigt. Franziskus führte aus, dass die Barmherzigkeit Gottes wie ein Streicheln auf den Wunden unserer Sünden sei. Ausgehend von der Passage des Johannesevangeliums über die Ehebrecherin und die Vergebung Jesu erläuterte der Papst die Bedeutung der göttlichen Barmherzigkeit. Die Ehe sei nicht nur ein Zeichen, sondern auch eine menschliche Realität der Verbindung zu Gott, so der Papst. Ein Ehebruch sei somit ein Bruch vor allem in der Beziehung zu Gott. Während die Pharisäer und die Schriftgelehrten die Ehebrecherin verurteilen, macht Jesus eine überraschende Geste. Er vergibt ihr. Dazu der Papst:
Denn Jesus geht über das Gesetz hinaus. Er sagt aber nicht zu ihr: Ehebruch ist keine Sünde, das sagt er nicht. Aber er verurteilt nicht gemäß des Gesetzes. Das ist das Geheimnis der Barmherzigkeit. Das ist das Geheimnis der Barmherzigkeit Jesu.
Jesus verteidigt nicht nur die Schuldlosen, er vergibt den Sündern. Denn für ihn gelte nicht mehr der äußere Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern die Antwort des Herzens auf die Gabe und den Anspruch der Liebe. Wenn ihn jemand fragen würde, wie das gemeint sei, so habe er eine klare Antwort, so der Papst.
Wenn mich jemand fragt: Pater, ist es so, dass die Barmherzigkeit alle Sünden tilgt? Dann antworte ich: Nein, was deine Sünden tilgt, ist die Vergebung Gottes. Die Barmherzigkeit ist Art Gottes, zu vergeben. Wie wir bereits gehört haben, sagt Jesus bereits einmal: Ich vergebe dir und geh. Diesmal sagt er aber: Geh in Frieden, denn Jesus geht weiter. Er rät der Ehebrecherin, nicht mehr zu sündigen. Da sehen wir sehr gut, was Barmherzigkeit ist. Die Sünder vor ihren Feinden verteidigen, auch wenn es sich um eine gerechte Verurteilung handelt. Das gilt auch für uns. Wie viele werden wohl in der Hölle landen? Das ist eine gerechte Strafe, aber Gott vergibt uns allen. Das ist Barmherzigkeit.
Die Barmherzigkeit ziehe somit eine Trennung zwischen Mensch und Sünde, so der Papst.
Das ist so wie der Himmel. Wenn wir hinaufschauen, dann sehen wir so viele Sterne. Doch wenn morgens die Sonne scheint, dann sehen wir sie nicht mehr. So ist es auch mit der göttlichen Barmherzigkeit. Ein starkes Licht wie die Sonne, die uns und unsere Sünden streichelt. Denn Gott ist mit der Vergebung und unserer Rettung verbunden. Jesus ist im heutigen Tagesevangelium wie ein Beichtvater. Er beleidigt nicht die Sünderin und will jedes Detail des Ehebruches wissen. Nein, er sagt einfach: Geh und sündige nicht mehr. Das Großartige an Gott ist, dass er uns vergibt und streichelt.
Vatikan. Frauen sollten in der römischen Kurie Leitungsaufgaben übernehmen, die nicht unbedingt an die Priesterweihe gebunden sind. Das hat der emeritierte Ökumene-Verantwortliche des Vatikans, Kardinal Walter Kasper, im Interview mit der Südtiroler Kirchenzeitung Sonntagsblatt erklärt. Absurd sei etwa, dass Frauen in den päpstlichen Räten für Familie, Kultur, soziale Kommunikation und Laien bisher keine wichtige Rolle spielen, so der Kardinal mit Blick auf Leitungsaufgaben. Deutschland. Die Pfarreien im Erzbistum München-Freising haben rund 500 Unterkunftsplätze für Flüchtlinge bereitgestellt. Zusätzlich zu den etwa 25 kirchlichen Gebäuden würden derzeit noch weitere angebotene Wohnungen, Häuser und Grundstücke auf ihre Eignung geprüft. Das teilte die Erzdiözese am Montag mit.
Ab diesem Montag beginnen die Parlamentswahlen in Indien. Die ganze Prozedur dauert bis zum 12. Mai und ruft insgesamt über 800 Millionen Wähler an die Urne. Davon sind etwa 100 Millionen Neuwähler. Die katholischen Bischöfe des Subkontinents hoffen, dass die neuen Politiker ihr Augenmerk auf die weit verbreitete Armut im Land setzen. Als Vorbild dafür nennt der indische Ökumenebischof Felix Anthony Machado Papst Franziskus. Im Gespräch mit Radio Vatikan geht er auf die Herausforderungen des neuen Parlaments und der Regierung ein. Die katholische Kirche unterstütze keine Partei oder einzelne Politiker, betont der Bischof.
Und sind vor allem die Anliegen der Minderheiten wichtig, weil wir Katholiken auch eine Minderheit sind. In einem Land wie Indien mit über einer Milliarde Bürgern ist die Gefahr groß, dass man als Minderheit verdrängt oder überhaupt nicht beachtet wird. Zwar garantiert uns die indische Verfassung unsere Rechte, aber die Realität sieht leider anders aus.
In den Knochen sitzt vielen Gläubigen in Indien etwa noch die Christenverfolgung von Orissa. Im Jahr 2008 veranstalteten Hindu-Extremisten dort eine regelrechte Jagd auf Christen, weil sie diese für den Mord an einem Hindu-Führer verantwortlich machten. Religiöse Minderheiten geraten in Indien immer wieder ins Visier nationalistischer und religiöser Extremisten. Die Katholiken machen in Indien etwa nur 1% der Bevölkerung aus. Hindus und Muslime bilden die überwiegende Mehrheit. Die derzeitige Oppositionspartei Bharatiya Janata Party, BJP, gilt nach Meinungsumfragen als voraussichtliche Siegerin der laufenden Wahlen. Aus westlicher Sicht gehört die Partei dem rechten Spektrum an und ist stark mit der hinduistischen Religion verbunden.
Ich möchte jetzt keine parteipolitischen Äußerungen machen, aber ich fühle mich so stark mit Indien verbunden. Und als überzeugter Inder habe ich so meine Bedenken zu dieser Partei, weil sie eine einzige Religion bevorzugt. Unsere Verfassung behandelt aber alle Religionen gleich. Als Ökumene und Dialogbischof hoffe ich sehr, dass die Religionsgemeinschaften in Indien gemeinsam für den Frieden und das friedliche Zusammenleben zusammenarbeiten.
Neben der vatikanischen Familienumfrage sind auch Kongresse wichtig, damit die Synodenteilnehmer sich ein besseres Bild von der Familie in der heutigen Zeit machen können. Das sagt im Gespräch mit uns der Sekretär der Bischofssynode, Kurienkardinal Lorenzo Baldisseri. Er nahm am Wochenende an einem Familienforum an der Päpstlichen Universität Gregoriana teil.
Solche Veranstaltungen sind wichtig und je mehr es davon gibt, umso mehr wissen wir über die derzeitige Lage der Familie. Es geht da um das Evangelium des Lebens, wie es Papst Franziskus nennt. Wir wollen bei der Synode die pastoralen Herausforderungen erarbeiten. Wer unsere Umfrage genau gelesen hat, wird sicherlich bemerkt haben, dass in der Einleitung vor allem vom Evangelium gesprochen wurde. Und das wollen wir auch gerne betonen.
Das Forum an der Gregoriana war keine trockene Uni-Vorlesungsveranstaltung, sondern vor allem eine mehrtägige Gesprächsrunde zwischen Theologen, Priestern und Familien. In den Vorlesungsaula waren also nicht nur Studenten anwesend.
Da haben wir ganz spannende Zeugnisse gehört. Ich denke da nicht nur an Eheleute, sondern auch an Psychotherapeuten, die über die konkreten Eheprobleme sprachen. Klar, es gab viele Experten, die wissenschaftliche Resultate vortrugen. Aber das Ganze war doch sehr praxisorientiert und mit der Einbeziehung von Eheleuten.
Es wäre schön und wünschenswert, wenn auch die Familiensynode so praxisorientiert wäre. Das sagt uns der Hauptorganisator des Familienforums an der Gregoriana und Bergoglio-Schüler, Jesuitenpater Manuel Yanes.
Wir wissen alle, dass der Papst sehr besorgt ist, wie die heutige Familie lebt. Ihm ist bewusst, dass heutzutage es nicht einfach ist, eine Familie zu gründen und zu leben. Da wir Kardinal Baldisseri bei uns hatten, sind wir zuversichtlich, dass die Familiensynode Ähnlichkeiten wie unser Forum haben könnte.
Wie praxisorientiert die Familiensynode werden kann, ist derzeit noch unklar. Details zum Programm und Gestaltung sind der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Für Pater Janez wäre es durchaus denkbar, dass Eheleute oder Familien vor und mit den Synodenteilnehmern sprechen.
Ja klar, das wäre eine tolle Idee. Aber ich würde dafür plädieren, wenn in jedem Bistum auf der Welt vor der Synode solche Familienkongresse stattfinden würden. Das wäre eine Basis für den Dialog zwischen den Synodenvätern und den Familienvätern und Müttern. Das wäre eine große Bereicherung.
Die Weltbischofssynode zum Thema Familie findet im Oktober 2014 im Vatikan statt. Ein Jahr später werden die dort angesprochenen Themen auf einer ordentlichen Synode vertieft. Papst Franziskus hat an diesem Sonntagnachmittag wieder eine Pfarrei in Rom besucht. Diesmal hielt er sich in der Kirche San Gregorio Magno an der Via Maliana in der südlichen Peripherie auf. Mehr von Gudrun Seiler.
Vor einem Pfarrverein, der sich um die Wiedereingliederung von früheren Häftlingen und Suchtkranken einsetzt, sprach er über das, was Menschen ausgrenzt.
Qual è il luogo, il posto migliore per trovare il Signore?
Welches ist der beste Ort, um Jesus zu treffen, will der Papst von den Anwesenden wissen. Es sind nicht die Kirchen, antwortet er, sondern unsere eigene menschliche Schwäche.
Il Signore ama la nostra debolezza. Sicuramente la maggioranza di voi mi dirà la Chiesa.
Der Herr liebt unsere Schwäche. Die meisten von euch werden mir sagen, die Kirche sei der beste Ort, den Herrn zu treffen. Nein, denn vielleicht hast du ja mit einem mittelmäßigen Priester zu tun und gehst deswegen nicht mehr hin, stimmt's? Der beste Ort, den Herrn zu treffen, ist die eigene Schwäche. Jesus finden wir gut. Gut, gut in unseren Sünden, in unserer Schuld, in unseren Fehlern. Wenn wir sagen, Herr, ich habe gesündigt, Herr, ich habe einen Fehler gemacht, und er umarmt dich, er vergibt dir, das ist der beste Ort. Schäme dich nicht deiner Zerbrechlichkeit.
Zum Thema Kultur des Abfalls verweist Franziskus auf ungeborene Kinder, auf Alte und Jugendliche.
Was nicht nützt, wird weggeworfen. Kinder werden weggeworfen. Wir wollen keine Kinder. Und wenn eins kommt, nein, das stört nicht. Wir schicken es zurück an den Absender, okay? Das macht man doch heute nicht. Kinder werden im Leib der Mutter getötet. Das ist ein Wegwerfen von Kindern. Das Wegwerfen von alten Menschen, weil man denkt, sie sind zu nichts gut. Und heute wirft man sogar Jugendliche weg. In Europa sind 75 Millionen Jugendliche ohne Arbeit. Was können wir tun in dieser Wegwerfkultur? Wir können festhalten, wir können kundtun. Wir wollen kein Wegwerfmaterial sein.
Nachdem er einigen Gläubigen die Beichte abgenommen hatte, feierte Franziskus mit der Gemeinde die Messe. Mit Blick auf Lazarus, den Jesus im Sonntagsevangelium zufolge mit den Worten »Lazarus, komm heraus«, auferweckte, sagte Franziskus:
»Heute lade ich euch ein, in Stille hier ein wenig nachzudenken. Wo sind meine toten Stellen im Herzen? Wo ist mein Grab? Welches ist die Stelle meines Herzens, die verderben kann, weil ich an Sünden hänge? Und dann den Stein wegrollen, den Stein der Scham, und zulassen, dass der Herr uns dasselbe sagt wie Lazarus: Komm heraus.
Es war der 6. Pastoralbesuch von Franziskus als Bischof von Rom in einer Pfarrei seiner Diözese.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.